Da versuche ich, Menschen zu helfen. Das ist heute meine Lebensaufgabe. Wenn es mir vergönnt ist, in meinem Alter auf dieser Schiene noch ein bisschen so weiterzumachen, sage ich dir, habe ich am Ende, glaube ich, noch eine gute Schlussschleife in meinem Leben geschafft. Einfach war es nicht. Aber wenn ich das feststellen kann, ich habe das geschafft, dann werde ich glücklich sein am Ende.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Zwei Essener, eine Karriere, das könnte man sagen. Erstens Walter Rüge, der war schon mal hier zu Gast im Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Der ist seit vielen Jahren Stadionsprecher bei Rot-Weiß Essen und der ist eher zufällig an seinen Job gekommen. Wie, das könnt ihr in der 45. Folge von diesem Podcast nachhören. Und dann ist da zweitens unser heutiger Gast. Der hatte auch lange mit Fußball zu tun, allerdings auf noch größeren Bühnen. Und ja, man darf ihn heute auch Reporter-Legende nennen. Und auch da hat der Zufall einen großen Treffer gelandet. Oder wie bist du an deinen Job gekommen, Werner Hansch?
Naja, also zufälliger geht es nicht, ne? Wie das bei mir war. Ich war 35 Jahre alt. Und ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen, hatte aber einen Freund, der war sehr engagiert, Schalke-Fan und in dieser Eigenschaft auch Stadionsprecher beim FC Schalke, 70er Jahre. Und dann gab es einen Tag, da konnte er diesen Job nicht machen bei Schalke, weil er beruflich verhindert war. So, dann stand ich vor ihm, dann hat er gesagt, du musst mich da heute vertreten. Ich sage, Hans, das ist doch nicht möglich. Wieso? Ja, ich sage, ich habe da noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Red nicht, du musst das machen. Er hatte schon eine Taxe da stehen und hat mich auf die Hinterbank gedrängt und dann ging es ab, damals noch in die alte Glückauf-Kampfbahn.
Und dann kamen immer mehr Einsätze. Es hat allen gut gefallen und jetzt haben wir einen richtig prominenten Mensch hier bei uns im Podcast. Du warst bei Promi Big Brother. Bei Verstehen Sie Spaß, hast einen eigenen Podcast, Bücher geschrieben und vieles, vieles mehr. Also ich würde sagen, da gibt's ganz schön viel Gesprächsthemen und da freue ich mich drauf auf diese Runde. Ich bin Fabian Schulenkorff und will gleich zu Anfang mal Wikipedia zitieren. Wegen seiner lockeren und umgangssprachlichen Kommentierung fand Hansch schnell Anerkennung bei Zuhörern und Kollegen. Das ist doch ein wunderbarer Start, oder?
Ja, so wunderbar war das überhaupt nicht. Ich meine, mir war ja klar, ich kam dann 78, Kurt Brumme, der legendäre Sportchef des WDR, hat mich entdeckt sozusagen wegen meiner Stimme. Ja, und ja, auf einmal war ich da beim Radio und ich wusste ja, der Fußball war lange vor mir erfunden und die Fußballsprache auch. Und ich bin heute noch ziemlich sicher, man könnte heute die Kommentierung eines Fußballspiels aus dem Bleikasten zusammensetzen, weil alles, was es gegeben hat in einem Fußballspiel, schon durch Generationen von Reportern sozusagen abgesprochen vorliegt. Das wird auch mal noch einer machen, dann werden die ganzen Singvögel überflüssig, die braucht man da nicht mehr. Ja. Und das war mir ja klar. So, und wenn ich versuchen wollte, in diesem Bereich mir eine eigene Nachhaltigkeit zu verschaffen, dann ging es nur über zwei Möglichkeiten. A, meine Stimme und B, meine Sprache. Verstehst du? Das ist entscheidend, diese beiden Dinge. Und ich glaube, das war gar nicht so schlecht von mir, weil an diesen beiden Komponenten werde ich auch heute noch erkannt, obwohl ich mittlerweile ja über 20 Jahre, sozusagen nicht mehr aktuell mit dieser Materie beschäftigt bin.
Aber ich wette, ganz viele von denen, die uns jetzt hier zuhören, kennen deine Stimme und merken, ach, das ist Werner Hansch.
Ja, Gott sei Dank.
Wie du zu deinem Beruf, zu deinen Jobs und letzten Endes zu deiner aufregenden Karriere gekommen bist, ganze Geschichten, die hören wir später. Es geht um Höhen und Tiefen, wie zum Beispiel der Spielsucht. Es geht um wichtige Spiele im Fußball, hier bei uns in Essen natürlich und letzten Endes auch in der ganzen Welt. Es geht um Pferde und vieles, vieles andere. Aber erstmal wollen wir dich, Werner Hansch, näher kennenlernen. Und das machen wir hier beim Radio Essen Podcast Essen im Ohr mit dem Steckbrief, den du mit kurzen Antworten ausfüllen sollst. Fangen wir an mit vollständiger Name.
Ja, ich bin Werner Hantsch.
Geboren am?
Leider schon sehr früh, am 16.08.1938.
Und damit bist du auch nicht nur der älteste Gewinner von Promi Big Brother, sondern ich glaube auch der älteste Teilnehmer und Gast hier bei uns im Podcast. Geboren in?
In Recklinghausen am Nordrand des Ruhrgebietes sozusagen.
Aufgewachsen in?
In Recklinghausen Süd. Süd ist ganz wichtig. Damals 4 Zechen, heute keine mehr.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Ich habe einen Sohn, Dr. Oliver Hantsch, der lebt in London mit einer kleinen Familie. Das ist mein Anker, dieser Sohn.
Und die Ehen?
Also, wie oft du geheiratet hast? Also das darf man ja nur einmal. Ne? Naja, also nur eine.
Okay. Aktuelle Berufsbezeichnung?
Rentner. Ich bin Rentner, ganz offiziell.
Das ist auch ein Beruf, natürlich. Lieblingsessen?
Also, ich bin ein Suppenfan. Ganz besonders schätze ich eine suppige Linsensuppe mit Grünzeug drin, Mettwurst und ein Stückchen Speck.
Größte Stärke?
Ist meine Kopfballschwäche. Das habe ich tatsächlich mal gesagt bei einem großen Starstürmer, der konnte alles, nur kein Kopfball. Dann habe ich gesagt, seine größte Stärke ist seine Kopfballschwäche. Und das war's auch. Und also meine größte Stärke ist einfach, ich weiß es nicht, vielleicht eine Situation zu erfassen und dann in Sprache umzusetzen. Das musste ich lernen am Anfang, ist auch nicht so einfach.
Mögen viele vielleicht so nicht sehen, ne? Aber es ist eine große Kunst. Da sprechen wir auch noch drüber, aber erst wollen wir natürlich auch noch die größte Schwäche hören.
Größte Schwäche ist dann leider dann auch meine Krankheit geworden. Ich war ja wettsüchtig, spielsüchtig, und zwar in pathologischer Hinsicht. Es gab kein Halten mehr und das war leider dann wirklich eine unaufhaltsame Schwäche, die mich sozusagen in den totalen Ruin getrieben hat. Mhm. Gott sei Dank hat es irgendwann eine Rückkehr gegeben ins normale Leben. Und da bin ich jetzt immer noch zugange.
Und jetzt sitzt du hier mir gegenüber, uns allen am Mikrofon gegenüber, in voller Blüte deines Lebens, würde ich immer noch so sagen, oder?
Und wir werden auch keine Wette machen, wir zwei. Nein.
Auf gar keinen Fall. Nein, führe uns nicht in Versuchung. Ja. Hättest du trotzdem einen Tipp abgegeben, dass Leverkusen deutscher Meister wird?
Das war nicht so schwer in diesem Jahr. Wenn du eine Mannschaft hast, die im ganzen Saisonverlauf noch nicht ein Spiel verloren hat, ja, wenn es dann noch schief geht, um Gottes Willen, nein, das wäre ja furchtbar gewesen. Ich freue mich ausgesprochen mit dieser Mannschaft. Ich war ja schon mal ganz nah dran. Christoph Daum war Trainer und ich war in Unterhaching. Und ein Unentschieden hätte genügt. Und dann macht Michael Ballack ein Eigentor. Und am Ende haben sie 2-0 verloren und alles war wieder am Boden. Ne? Also es war längst fällig und diesmal eben sensationell. Ich kann nur herzlich gratulieren und allen, die dazu beigetragen haben. Natürlich dem Trainer, aber insbesondere auch dem Manager, dem Simon Rolfes, ganz herzlich gratulieren. Rolfes habe ich noch als Spieler kommentiert. Mhm.
Was war dein erstes Spiel? Das war nämlich, dein erstes Fußballspiel, das du kommentiert hast. Oder beziehungsweise, doch, das erste Fußballspiel war Leverkusen?
Nein, das war in Münster.
Hast du gerade gesagt?
Das war in Münster, Preußen, Münster gegen Bayer 04 Leverkusen. In dem Jahr ist Leverkusen in die Bundesliga aufgestiegen. Ja, seitdem haben die da immer gespielt.
Zur Einordnung. Wir zeichnen diese Folge heute auf, am Montag, 15. April, einen Tag, nachdem Leverkusen rein rechnerisch deutscher Fußballmeister geworden ist. Und dann ist das dein erstes Spiel, das du kommentiert hast.
Ja.
Und dazu auch noch gegen Preußen Münster.
Richtig.
Quasi der, ich sag's mal mit bösen Worten, Erzfeind von Rot-Weiß Essen.
Ja, tatsächlich.
Mhm.
Ja, aber mein Gott, die sollen doch beide mal wieder aufsteigen. Wird doch höchste Zeit. Wir brauchen doch mal wieder hier einen. sozusagen, also wenn es Rot-Weiß dann mal wieder packen würde, ne? Die haben doch schon mal in der Bundesliga gespielt, waren doch schon auch mal deutscher Meister. Aber Mitte der 50er Jahre muss das gewesen sein, ne? Damals gab's ja noch große Namen hier, Gottschalk und so weiter, und Helmut Rahn ist natürlich mit Rot-Weiß in Verbindung sitzen und was weiß ich, wer alle noch. Lippens, Ente Lippens war natürlich ein Urgestein auch hier in Essen. Alles tolle Namen, die ich sehr noch verbinde, und Helmut Rahn habe ich sogar noch persönlich gekannt, da hat er aber nicht mehr gespielt. Mhm. Aber ich habe mich noch einige Male mit ihm sehr gut unterhalten können und er hat mir vieles erzählt, damals von der WM.
Was war denn so dein bewegendstes Spiel, das du kommentiert hast?
Ja, die Frage, die kommt eigentlich immer wieder und da kann ich eigentlich nur eines nennen. Das war am 21. Mai 97, das Finale im UEFA-Pokal, Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel hatten die Schalker schon zu Hause mit 1-0 gewonnen und nun also mussten sie in die Höhle des Löwen nach Mailand, gegen Inter Mailand. So, und es war klar, nicht? Von den Namen her war eigentlich Inter Mailand klar favorisiert. Aber es war schon sehr schnell zu erkennen, es war keine Mannschaft mehr. Der Trainer, das wusste man zu dem Zeitpunkt schon, hatte schon sich wieder verdingt in England. Robson hieß der. Und auf der anderen Seite stand eine Truppe, von der ich heute noch sage, Schalke hatte nie viel bessere Mannschaften wie damals. Diese Mannschaft, die Rudi Assauer, der 1993 nach Schalke zurückkam, zusammengebaut hatte. Jens Lehmann im Tor. Olaf Thon, zurückgeholt von Bayern München, in einem Telefondeal mit Uli Hoeneß. So gut haben die bei sich nicht verstanden, Assauer und Hoeneß, wirklich. So, und die anderen alle, Thomas Linke, ne? Dann natürlich dieser wunderbare Tscheche, ne? Dieser Niemetz, also und natürlich Juri Mölder und diese ganzen Typen, also es war ja eine sensationelle Truppe. Und dann steht es tatsächlich nach 120 Minuten 1-1, das heißt, das 1-0 war ausgeglichen durch Mailand, also Elfmeterschießen. Und ich sitze da oben unterm Dach und denke, was macht der Stevens denn? Als ersten Schützen nominiert der Ingo Anderbrügge. Und ich wusste, der hatte in der laufenden Saison schon 2 Elfer verballert. Was soll das denn? Na, und es ist halt so beim Elfmeterschießen, wenn der Erste daneben haut, gehen bei den anderen schon die Nackenhaare hoch. So. Und dann kam Ingo Anderbrügge. Eines war klar, der hatte einen linken Bums. Wenn der traf, konnte der einen Möbelwagen durchschießen. Und er traf. Ein Knallbonbon von Ingo Anderbrügge. Zweiter war Olaf Thon. Dann kam Martin Max, der Junge aus Recklinghausen, meine Heimatstadt. Lehmann hat einen gehalten und einen haben die Mailänder verschossen. Und dann kam der letzte Schalker, das war wieder der Belgier. Und dann stand Rudi Assauer unten mit dem Pokal. Und wenn sowas passiert und du bist deutscher Reporter, in der Regel jubelst du mit. Denn wenn die verlieren, leidest du auch mit. So ist das ja bei internationalen Spielen. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Ich konnte nicht jubeln. Ich konnte überhaupt nicht jubeln, weil ich in meinem Kopf gingen Kreise hin und her. Und mir fiel auf einmal ein, vor fast 35 Jahren habe ich da gesessen. Mit der Startnummer 1, Norbert Nickbur, habe ich gesagt. Stell dir das mal vor. 30.000 Menschen haben hysterisch gelacht. Und dieses Lachen hat mich getroffen wie ein Schuss mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner. Und da war für mich schon klar, heute bin ich hier in Vertretung für Hans Schneider. Aber nie mehr wieder, nie mehr wieder. So, und dann ging trotzdem alles weiter und Und jetzt haben sie den höchsten Triumph ihrer Vereinsgeschichte bis heute. Und ich bin dabei. Ich konnte nicht jubeln. So verhalten ging mir alles durch den Kopf.
Du hast ja angefangen, offiziell sogar, also deine Stadionsprecherkarriere, hast du angefangen im Pferdesport, ne?
Ja, also ich sage mal, ich habe zumindest meine Stimme mitgebracht. Ne? Das ist richtig. Also ich habe dann überwiegend die Trabrennen kommentiert auf den 4 westdeutschen Trabrennbahnen.
Damals, erstmal in Gelsenkirchen auch, ne?
Ja, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Dienstlag und Recklinghausen. Mhm. Damals stand der Trabersport noch in voller Blüte, heute am Boden. Mhm. Sozusagen tot. Aber damals, wie gesagt, große Nummer. Ne? Und ich war da auf den 4 Bahnen und ich konnte mich selber entwickeln. Ne? Ich konnte herauskriegen, wie das klingt, über ein Mikrofon Menschen zu erreichen. Das ist nicht so einfach, bis du das raus hast. Ne? Und ich konnte es ordentlich bezahlt selber erfahren. Ne? Mir hat nie einer reingeredet, was ich gesagt habe. Oder ich hatte keine Vorschriften, nichts. Völlig freie Entfaltung am Mikrofon. Und das hat der Kurt Brumme, damals der legendäre Sportchef des WDR, auch genauso gesehen. Der legte mir eine Karte dahin. Ich hatte mittlerweile, muss ich doch wenigstens noch mal sagen dürfen bei dieser Gelegenheit, 1976 ein zweites Studium beendet, wie man es besser nicht beenden konnte, mit einem Prädikatsexamen. Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, mein lieber Freund. Nimm das mal zur Kenntnis, ja?
Sehr gerne.
Das ist natürlich brotlos. Das verwende ich meistens gar nicht, diesen Titel. Aber schön war es doch. Und ja, es hat mir natürlich eine Menge Bewusstsein eröffnet, was ich davon auch übrig behalten habe. Insofern war es nicht zwecklos, aber ich habe mich überall beworben. ARD, ZDF, Süddeutsche, Frankfurter, kriegte auch schöne Antworten. Sehr gefällige Bewerbung. Im Moment leider keine Stelle. Wir legen sie auf Halde. Und da liege ich heute noch.
Dann wäre das ja heutzutage vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Ich vermute jetzt mal, dass du damals kein Tonband oder so mitgeschickt hast.
Ja, das habe ich natürlich nicht. Da hast du recht. Das war vielleicht mein Handicap. Aber ich glaube, gegen mich hat noch etwas ganz anderes gesprochen. Ich kam ja aus einer Bergarbeiterfamilie. Hätte ich irgendwo auf dieser Ebene einen Onkel gehabt, der mir vielleicht eine Tür nur so ein Stückchen aufgemacht hätte, glaube, wäre es leichter gewesen. Mhm. Aber damals, nee, 70er Jahre, keine Chance.
Das ist eine richtige Ruhrgebietserfolgsgeschichte, ne?
Ja, so wenn man will, kannst du es so nennen, ja.
Vom Arbeiterkind zu einer Sportreporter-Legende.
Ja, das gegen meinen Willen, das ist das Verrückte dabei. Wenn mir das vor 40 Jahren einer gesagt hätte, hätte ich an die Stirn getippt und gesagt, bist du bekloppt, doch niemals wie ein Fußball. Und das war es dann, über 30 Jahre.
Ja. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, wie du zum Fußball gekommen bist? Erstens, ein Freund von dir, richtig, hatte dich ja angesprochen, kannst du hier nicht mal ein bisschen Pressearbeit für die Pferdebahn machen, und aus ein bisschen Pressearbeit wurde dann auf einmal die Kommentation.
Richtig, aber auch wieder mit Zufall, weil irgendwann fiel der Sprecher aus, der hatte eine Grippe.
Ja.
Ne? Das war ausgerechnet an einem Freitag, da war ein Rennen in Recklinghausen, da kommt gegen Mittag der Geschäftsführer und sagt, verdammt nochmal, so ein Problem, ich kriege gerade einen Anruf, der Kallenburg kann heute nicht, der ist doch stark erkältet. Meinst du, dass du das kannst? Ich sage, ich weiß nicht, müssen wir mal versuchen. Und dann habe ich ja abends da gesessen, am höchsten Punkt, im Zielturm, und habe sozusagen den Pferden in den Hintern geschaut, bis sie im Ziel waren. Und das war offenbar nicht so schlecht, weil ich kurz darauf dann auf allen 4 Trabrennbahnen beschäftigt war.
Und dann kommt der nächste Zufall, die Trabrennbahn brennt ab. Zufälligerweise, was auch nur selten vorkommt, spielt gleichzeitig Schalke,
ja,
wo auch noch der Stadionsprecher ausgefallen
so
ist.
So ist es, ja.
Und dann hast du gerade erzählt, die Geschichte, dann kommt der Taxi und sagt, du musst jetzt hier im Stadion kommentieren.
Genau so war es, ja. Und an diesem Tag, mein allererster Tag in der Bundesliga, kam ausgerechnet der FC Bayern München mit Sepp Maier zum Beispiel, mit Frank Beckenbauer. Der ging mir am Arsch vorbei, der ganze Beckenbauer, nicht? Für mich ohne Bedeutung. Uli Hoeneß, Paul Breitner und der Bomber der Nation Gerd Müller. Diese großen bayerischen Legenden spielten am 24. Februar 1973 in der alten Arena auf Schalke gegen eine unerfahrene Nachwuchsmannschaft. Ja, das stell dir mal vor.
Und so ein völlig unerfahrener Werner Hansch kommentiert dieses Spiel im
Stadion.
Ja,
also kommentiert ist natürlich nicht richtig. Ich war Ansager sozusagen. Mhm. Ich habe dann die Mannschaften halt vorgestellt, alles mit reichlich Fehlern. Ne? Du fängst ja erstmal an mit der Gastmannschaft. Mhm. Aber ich, so euphorisiert, wie ich dann war, und hier nun die Aufstellung der Schalker Mannschaft heute mit der Startnummer 1 Norbert Niekburg. Ne? Da lachten die 30.000. Und ich war beleidigt. Ich fühlte mich beleidigt. Ne? Warum lachen die denn jetzt? Ja, ja. Spieler haben nur Nummern. Pferde haben Startnummern. Das habe ich bei der Gelegenheit gelernt, ja.
Also, erstes Spiel kommentiert und direkt mit einer richtigen Panne ins Fettnäpfchen.
Absolut. Mhm. Und für mich war schon alles erledigt. Ich wäre da nie wieder aufgetreten. Hätte nicht am Ende der Siebert... Ach so. Das ist ja auch noch wichtig, wie das Spiel da zu Ende ging. Uli Hoeneß brachte die Bayern in Führung ungefähr 52. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit. Das war schon sensationell. So, und dann ist etwas passiert. Ich glaube, das war so 84., 85. Minute. Da kriegt ein Schalker Außenbahnspieler, für mich war das Zufall, den Ball an den Hinterkopf. Und von da aus nahm er eine solche ungewöhnliche Kurve, dass auch Sepp Maier im Bayern-Tor nichts mehr retten konnte. Drin das Ding. Ende 1:1. Und der Siebert, der war durch dieses Ergebnis ein wichtiger Punkt gegen den Abstieg. Mit dieser Mannschaft, gegen die glorreichen Bayern. Der hat mich... Ich habe ihn nie gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Der hat mich sozusagen als Glücksboten identifiziert. Der hat das mit mir in Verbindung gebracht. Denn am Ende war es so, ich habe die Leute verabschiedet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hatte übrigens in der Schalke Arena noch nie einer gesagt. Sehr verehrte Damen und Herren, das war völlig ungewöhnlich.
Was hat man sonst gesagt?
Ja, Ich wünsche, das kannte ich vom Trabrennen.
Ach so, ja.
Ja, logisch.
Und, ja. Ist auch schon sehr gehoben, ne?
Ja, absolut, ja eben. Ne? Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Heimweg, ja, und ein erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, habe ich gedacht, ohne mich. Ne? Und dann kommt der Siebert unten in dieser kleinen Zone des Marathontürchens. Der ist schon vor mir vorbei. 4-5 Meter, plötzlich bleibt er stehen auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier? Ja, ich sage, das war ich. Ach, das haben Sie aber nicht gemacht, sagt der. Wollen Sie das nicht immer machen? Ich sage, Sie wird ausgeschlossen. Doch, sagt er, Sie machen das jetzt. Sie kriegen auch Honorar. Ja, stell dir mal vor. So hat alles angefangen.
Ja. Und dann wird's vom Stadionsprecher zum Radiosprecher. Ja. Wenn man dann zwei Mannschaften gegenüber sieht, kann man da noch neutral sein? Allein schon du als Ruhrpottkind. Und wenn dann Schalke gegen Bayern spielt.
Ja, ja, also gut, in dem Spiel hatte ich überhaupt keine Emotionen. Ich hatte nur einen Gedanken. Hier muss ich durch. Egal wie. Ne? Und wer da am Ende gewann, war mir wirklich ziemlich gleichgültig. Ne? Nur ohne großen Unfall. Der hat ja schon stattgefunden mit der Startnummer 1. Und ohne weiteren Unfall hier durchkommen, das war meine Absicht. Und das ist dann offenbar irgendwo gelungen. Und ansonsten ist es so, ich kann es hier ruhig ehrlich sagen, in späteren Spielen, egal wo ich war, ob im Radio oder im Fernsehen, ich hatte immer eine ganz kleine persönliche Sympathie für den vermeintlich Schwachen. Ja? Also das muss ich hier ganz ehrlich sagen. Wer das dann war, war völlig egal. Na, wenn der es aber schaffte, vielleicht durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, dem Großen ein Bein zu stellen, dann war es schon manchmal so, dass ich ein bisschen innere Freude damit verbunden habe. Ja, aber wer es war, war mir egal. Der Schwächere hatte meine Sympathie.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen da, wo du selbst ja auch herkommst?
So ist es.
Wir haben gerade schon, du hast ja gerade schon gesagt, Arbeiterkind.
So ist es, ja.
Und dass du allein schon studiert hast.
Ja.
Also selbst das ist ja keine Kleinigkeit für die damaligen Verhältnisse.
Dass ich Abitur machen konnte, war schon was ganz Großes, was ich meinem Vater heute noch hoch anrechne. Ne? Das war doch klar, als ich so weit war, dass die Volksschule endete, da gingen alle auf den Pütt. Pütt, die Zeche. Der Arbeitsplatz war sicher und jeden Winter 20 Zentner Kohle. Die Bude war warm. Das war mehr als die halbe Miete. So, mein Vater sagt auch, du gehst auf den Pütt. Und ich wollte nicht auf den Pütt. Frag mich jetzt bloß nicht, warum ich das nicht wollte. Diese Frage kann ich bis heute nicht beantworten. So, und dann hat er mit erhobenem Zeigefinger bei einem Mittagessen zu meiner 16 Jahre älteren Schwester Felicitas gesagt, wenn er das gar nicht will, dann fahr da hin in die Stadt und melde ihn an beim Gymnasium. Da muss er eine Prüfung machen. Die besteht er sowieso nicht. Das muss man sich vorstellen. Mitte der 50er Jahre ging die Schranke, die Klassenschranke durch die Köpfe der kleinen Leute, der Bergleute, wie bei meinem Vater. Mein Vater konnte sich nicht vorstellen, dass einer aus der Leusbergstraße in Recklinghausen Süd auf dem Gymnasium, wo die Söhne und Töchter der Ärzte, der Beamten und so weiter wohnten und auf das Gymnasium gingen, dass da einer aus Recklinghausen Süd Abitur machen konnte, konnte sich mein Vater nicht vorstellen. Ja. Hat aber geklappt. Und das ist auch ein wichtiges Thema bis heute, verstehst du? Wir können uns das gar nicht leisten, diese gesellschaftlichen Klassen aufrechtzuerhalten. Es gibt noch viel zu viele dieser Schranken. Und damit verschenken wir Bildungsreserven. Ja? Die müssen weg, diese Schranken. So, und da müssen die Eltern mitspielen. Die müssen ihren Kindern was zumuten. Und ihnen helfen dabei. Ne? Und das ist für mich auch heute immer noch ein ganz wichtiges Anliegen.
Dein Vater hat sich auch nicht alles sagen lassen, ne?
Nein, mein Vater hat sich am Ende gar nichts mehr sagen lassen. Der hatte ja ein ganz besonderes Schicksal, weshalb ich heute noch unglaublich stolz bin auf meinen Vater. Mein Vater ist 1932, da war der braune Volksverführer schon am Horizont deutlich zu erkennen, in die kommunistische Partei eingetreten und in den kommunistischen Gewerkschaftsbund. Nicht, dass sie gewusst hätten, was man mit Deutschland machen sollte, aber die wussten ganz, gefühlt haben sie, ich würde eher sagen, sie haben das Gefühl, wo es mit Deutschland hingehen würde, wenn die braune Horde sozusagen ihre Herrschaft komplett übernimmt und ausführt. Das haben sie geführt. Und das ist das, was mein Vater für mich heute noch zu einer großen Figur macht. Ne? Denn wir wissen ja heute, mindestens 96% der Deutschen haben dem großen Führer nicht alle gleich euphorisch, das muss ich sagen, um Gottes Willen, aber zumindest teilnehmend zugejubelt. Sonst wäre das doch alles gar nicht möglich gewesen. Hinterher haben doch die meisten nichts gewusst von Konzentrationslagern. Aber mein Vater wurde 34, stand er vor dem dritten Strafsenat beim Oberlandesgericht in Hamm. mit 25 anderen Kumpels. 2 Jahre Zuchthaus. Die hat da abgesessen. Und dann kam das Jahr 1938, Anfang Juli. Ich war noch in Mutters Bauch. Da kamen 2 Mann von der Gestapo und haben meinen Vater mitgenommen. Ohne Verhandlung. Direkt auf der Stelle mitgenommen in dieses Konzentrationslager bei Weimar. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja.
Buchenwald war es, glaube ich, kann es sein?
Ja, genau. Buchenwald, natürlich. Buchenwald. 1,5 Jahre. Begründung zur politischen Umerziehung. Es gab keine Verhandlung, kein Urteil, nichts. Er wurde mitgenommen und nach Buchenwald hingebracht. Ja. Und ich sage heute noch, auf diesen alten Stefan Hantsch bin ich so stolz, weil ich weiß, er war einer von den 3 oder 4%, die damals wenigstens sozusagen in der Minderheit dann aber dem System Hitler kritisch gegenüber gestanden haben. Das macht mich so stolz.
Was möchte man dann heutzutage als jemand, der sowas mehr oder weniger am eigenen Leib, also in der ganz, ganz engen familiären Historie, in der eigenen Geschichte, als dessen Vater, als Kind von jemandem, der sowas miterlebt hat, der fast, also der ins KZ gekommen ist, was möchte man dann heute der Jugend oder der aktuellen Generation sagen, während es aufkeimenden Rechtspopulismus gibt, während es eine Partei gibt, die AfD, die von Deportationsplänen spricht, die einen Faschisten an der Spitze hat. Was möchte man der aktuellen Generation dann sagen?
Ich sage denen das, was der große deutsche Dichter Bertolt Brecht uns allen schon gesagt hat. 1941, er war in Finnland im Exil, da hat er das geschrieben. Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch, dass keiner uns zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Ja, die Völker, klar, haben am Ende Hitler-Deutschland besiegt. Jedoch, dass keiner mir zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Und das heißt für mich, genau der Punkt ist da getroffen. Natürlich wissen wir heute, die aktuelle Politik ist sicherlich oft Anlass, Menschen verzweifeln zu lassen. Die können manches nicht mehr verstehen, diese Missverständnisse, die es da gibt. Das ist doch alles ganz furchtbar. Ja, das muss man sagen. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund für den Auftrieb dieser rechten Bewegung, die wir jetzt haben. Aber ich sage dir, für mich steht fest, der zweite Grund für diesen Aufschwung ist mit der DNA des Deutschen verbunden. Unter Kaisers Zeiten haben sie gesagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Du kannst es direkt übersetzen. Genau das ist heute auch dieser Standpunkt. Ja, dieses Völkische, was wir immer wieder erleben. Ne? Die Ablehnung des Fremden. Und weil alles, was damit verbunden ist, das ist so furchtbar. Und ich glaube, das hängt irgendwie verhängnisvoll mit der DNA des Deutschen zusammen.
Wobei wir selbst sonst wiederum sagen müssen, du kennst es auch von deiner Arbeit im Pütt unter Tage, da haben sämtliche Nationen, Herkünfte, Religionen, alles Mögliche zusammengearbeitet und da war es, auf gut gesagt, scheißegal, oder?
Ja, natürlich war das scheißegal. Ich war ja auch mal 6 Wochen selbst unter Tage in Semesterferien und das möchte ich nicht missen. Ich war Handlanger. Bei den Bergleuten hieß das Gedingeschlepper. Bei zwei erfahrenen, wunderbaren Bergleuten. Solche Typen waren das. Und die haben mich herrlich mitgenommen. Ja, da wurde auch geschossen, gesprengt und dann wieder ausgebaut. Und wenn geschossen war, mussten die Steine ja weg. Da kriegte ich eine Schippe in der Hand. Die war so groß wie ein Klodeckel. Und ich mit meinen Studentenfingern, das war nicht immer so schön. Ja? Aber ich habe freudig mitgemacht. Und am letzten Tag kam der Steiger und sagte, ja, junger Mann, das ist ja heute Ihr letzter Tag, die 6 Wochen sind rum. Sie wollen doch sicherlich jetzt mal dahin, wo die Kohle gemacht wird. Ja, ja, natürlich. Dann sagte er, nehmen Sie mal hier das Leder. Dann gab der mir so ein Arschleder. Das musste ich mir so umschnallen. Und dann ist er mit mir oben eingestiegen, in einen Flöz. Weiß nicht, vielleicht 1 Meter oder 1,10 Meter Höhe. Holzstempel. Und dann bin ich mit dem auf dem Allerwertesten runtergerutscht, zwischen den Stempeln, bis zur nächsten tiefer gelegenen Sohle. Dann kamen wir wieder raus. Und das war für mich eine Lehrstunde für mein Leben. Da habe ich sie gesehen. Diese schwarzen Helden des deutschen Wiederaufbaus nach diesem furchtbaren Kriegsdebakel mit den Nazis. Ja, Kohle machen, nicht wie heute mit dem Schräder, mit dem Presslufthammer, diese schwarzen Typen. Großen Respekt, sage ich dir, großen Respekt. Das habe ich mitgenommen aus diesen 6 Wochen unter Tage.
Was für eine Ruhrgebietsgeschichte.
Ja, ist so gewesen. Ich kann leider dir keine andere erzählen, aber es war so.
Wir wollen auch gar keine andere hören, du. Wir wollen die wahren Geschichten des Werner Hansch hören. Und wir könnten, glaube ich, noch unfassbar viel über Fußball sprechen. Da muss ich aber hinweisen, es gibt ja auch ein Buch von dir. Alles andere ist Schnullibulli, mein verrücktes Reporterleben. Da gibt's noch vieles drin zu lesen, was du in deinem Fußballreporterleben erlebt hast. Ich möchte nämlich noch weiterkommen mit ganz vielen anderen Themen, über die wir noch sprechen können. Schiebe ich aber einen traditionellen Block hier ein aus unserem Podcast. Das sind unsere Entscheidungsfragen. Du entscheidest dich für eine Sache.
Sehr gerne.
Klassisch fangen wir an mit Kaffee oder Tee.
Ja, es wird schon schwierig. Also morgens lieber Kaffee und abends Tee.
Okay. Fleisch oder Gemüse?
Inzwischen Gemüse.
Jetzt wird's schwieriger. Dortmund oder Schalke?
Bochum.
Dortmund oder Schalke?
Ja. Du, pass auf, da werde ich dir sagen, wir gehen in das Jahr 97. 21. Mai, habe ich dir eben schon gezählt. 21. Mai 97, Mailand. Ich war mittendrin. Nicht nur dabei, mittendrin. Und was ja das Schöne ist, für diese Kommentierung dieses Spieles bekam ich am 10. November auf einer großen ARD-Gala in Köln den Telestar. Und was das Verrückte war, nicht im Sport, es gab keine Kategorie Sport, sondern Dokumentation. Ich war eingeladen und habe mir gedacht, wozu bin ich denn hier? Es gibt ja gar keinen Sport. Und dann kommt die Kategorie Dokumentation. Der große Uli Wickert, die Nachrichtenikone der ARD, hat diese Kategorie präsentiert. Und am Ende holt er das Kuvert aus der Tasche und der Gewinner war ich. Stell dir mal vor, mit dem Fußballgesang aus Mailand. Den Telestar in der Dokumentation. So. Und ich sag dir, das war ja nur möglich, weil der Fußball Mitte der 90er Jahre schon in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen war. Und jetzt kommt es. Was war denn am 28. Mai 97?
Da bin ich überfragt.
Wirklich? Ja.
Ich wette, wenn du es jetzt erzählst, dann fällt es wie Schuppen von den Augen.
Du, unbedingt, unbedingt. Ja, da gab es ein großes Ereignis in München. Da spielte Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Und es war die große Stunde eines jungen Lars Ricken, der ein tolles Tor gemacht hatte, kurz nachdem er angewechselt worden war. Und die Dortmunder gewannen die Champions League. Und das kann ich dir heute noch sagen. Wir beide können gar nicht so alt werden, um das noch einmal zu erleben, dass zwei Fußballvereine auf 20 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt innerhalb von 2 Wochen die höchsten europäischen Trophäen gewinnen, das wird es nicht mehr geben. Schon alleine aus statistischen Gründen. Das muss man sich mal vorstellen.
Und Werner Hansch mittendrin.
Ja, natürlich. Und wir waren doch alle mittendrin. Was war denn damals los?
Durch dich, oder?
Ja.
Durch deine Stimme,
die
Bilder aus dem Stadion an unsere Radioempfänger gebracht hat.
Ein kleines bisschen habe ich beigetragen, sicher. Aber nein, die Menschen waren ja so bewegt. Also mir war das am Ende schon zu viel. Weil ich mir schon gedacht habe, mein Gott, nochmal, die verlieren ja alle ihren Verstand für die wirklichen Probleme im Leben. Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Ja, aber es war aber so. Das wird es nie wieder geben.
Ich muss meine Frage wiederholen. Dortmund oder Schalke? Die bist du mir jetzt noch schuldig. Oder uns.
Ja, also es wird mir ja hoffentlich keiner verübeln, wenn ich aus diesem Grund sage, die Schalke haben jetzt gerade in dieser Situation meine Sympathie auch ein bisschen nötiger. Sie sind ja immer noch ein bisschen im Abstiegskampf aus der zweiten Liga, ja, und Dortmund kann ja noch in die Champions League kommen. Deshalb sage ich mal hier ein bisschen mehr für Schalke.
Das nehme ich so an. Pferd oder Fußball?
Ja, also Pferd, ich sage mal, ich habe ja nie auf einem Pferd gesessen. Das ist auch ganz interessant. Ich habe oft drüber sprechen müssen. Inzwischen würde ich allerdings schon sagen, dann lieber Fußball.
Buch oder Podcast? Ich meine, du hast Bücher geschrieben, du hast deinen eigenen Podcast.
Ja, also auf jeden Fall Bücher. Es müssen nicht meine eigenen sein. Gute Bücher haben mich immer besonders interessiert, ja.
Mhm. Letzte Frage. Film oder Serie?
Nee, Serie auf keinen Fall. Also lieber ein ordentlicher Film. Einer, der mir unvergesslich bleiben wird. Ich glaube auch nicht, dass ich noch je einen besseren sehen werde. Einer flog über das Kuckucksnest mit dem großen Nicholson.
Jack Nicholson.
Ja, natürlich. Ja, unvergesslich. Sensationeller Film.
Ja, und damit sind wir schon übers Radio jetzt beim Fernsehen. Und auch da warst du lange zu sehen, nämlich 3 Wochen bei Promi Big Brother eingesperrt. Wie erlebt man solche Tage vor laufender Kamera? Man hat ja auch null Privatsphäre.
Ja, das also es sei denn, man muss mal auf die Toilette, da soll angeblich keine sein. Ich habe aber auch einmal nackt geduscht, ne? Da war aber eine Kamera dann, ne? Ja. Ich hatte auch nicht allzu viel zu verstecken, also es war dann so und es ist ja dann dass ich überhaupt da reingekommen bin, das war schon ein kleines Wunder. Also mein Agent Marc Stöckel hat die Verbindung hergestellt und er hat mir gesagt, er wusste, in welcher schwierigen Lage ich bin. Ne? Ich war ja sozusagen total am Ende durch meine Krankheit, durch diese pathologische Spielsucht. Ich habe ja alles verloren. Mein Vermögen, meine Liebe, alles Mögliche, gute Freunde, meine Reputation, alles war weg. Und dann kommt der Agent und sagt, du, ich habe da mal was, ne? Aber du musst entscheiden, ob du das willst. Und ich dachte schon, jetzt kommt er gleich mit Dschungelcamp. Ja, das war es nicht, sondern Promi Big Brother. Und dann musste ich da auch ein Casting machen. Ne, kommt eine junge Kollegin, die stellt vor dir ein Mikrofon auf und ich musste ihr was erzählen. Ja. Und ich war mir gar nicht sicher, ob ich am Ende da angenommen würde. Ne. Und das war schon eine große Tat, die das gemacht haben. Dass sie mich angenommen haben am Ende. Denn ich war ja mit überwiegend jungen Menschen zusammen. Und es waren ja dann häufiger auch Frauen, ne? Die waren vorne gut bestückt und hintenrum auch. Und jedes Mal, wenn eine Kamera anging, kam die sich richtig in Position gestellt, weil die hatten im Grunde nur ein Ziel. Einmal auf das Titelblatt des Playboys zu kommen. Ne? Ja, damit hatte ich es zu tun. Das war manchmal nicht leicht. Ich hatte zwischendurch schon immer wieder mal das Gefühl, ich muss hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Ne? Und nur, ich konnte nicht raus. Denn dann hätte es keinen Euro gegeben. Nichts. Und das konnte ich mir nicht leisten in meiner Lage. Ich musste da durch. Und am Ende stand ich da auf diesem Holzgestell. Mein damaliger wirklich guter Freund, Icke Hüftgold, hat mir von hinten eine Krone aufgesetzt und ich konnte mich gar nicht wehren. Ich war der Gewinner dieser Show. Und das war im Prinzip sozusagen ein Meilenstein auf dem Weg zurück ins normale Leben.
Aufs Titelblatt des Playboys hast du es nicht geschafft. Aber du hast es geschafft als ältester, wie sagt man, ja doch, Gewinner, ne, des Promi Big Brothers.
Wahrscheinlich sogar war ich der älteste Teilnehmer, der je da angenommen
wurde. Das sogar und dann auch noch gewonnen. Ja. Und dann, also in dem Haus war es, ne?
Ja, es war damals bei uns geteilt. Es gab ja das Märchen Schloss. Mhm. Da gab es alles in Fülle und Fülle. Champagner, mhm. Steaks, ne, die man hochkant braten konnte. Und dann gab es den Wald. Da gab es eine Toilette für 12 Kandidaten, kaltes Wasser und eine Feuerstelle. So, das war das Leben im Wald. War nicht so einfach auszuhalten. Ne? Und schlafen auf so flachen Matratzen. Ja. Und irgendwann war dann Schluss und ich stand da, Gott sei Dank.
Hat dich dieser Sieg dann mit aus der Spielsucht gebracht oder
Nein,
geholfen?
Nein, das hat er nicht. Aber
oder
er
wie hast
mir,
du das da rausgeschafft? Weil im Big Brother, in der Produktion, hast du deine Spielsucht ja auch erst öffentlich gemacht.
Ne? Das war ja ganz entscheidend. Ne? Und das ist insofern, das ist für heute für mich auch noch sehr entscheidend. Es hilft kein Gott und kein Kaiser. Wenn du in dieser Falle drin sitzt, gibt's nur eines. Die Hose runterlassen, bis auf die Sprunggelenke und dich freimachen. So. Und das sage ich heute allen. Ich kenne ja eine Menge Menschen, die sozusagen auch reingefallen sind in diese Suchtfalle. Und die wollen alle raus, aber es gibt nur einen Weg. Du musst dich frei machen, du musst dich outen. Und das war mal bei mir damals auch so. Es war gleich am zweiten Tag, ich war im Wald.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Magst du, bevor wir aus dem Weg raus, magst du noch kurz erzählen, wie du in diese Spielsucht reingekommen bist?
Ja, das ist ja so. Also, dann gibt es immer Ursache und Anlass. Ursache geht weit zurück, 2003. Ich war Chefkommentator bei RAN Sat.1 Fußball mit einem tollen Gehalt. Und dazu kamen noch jegliche Nebenverdienste durch Moderationen und andere Geschichten, die ich gemacht habe. Also ich war im Grunde genommen, ich war kein Millionär, aber viel hat vielleicht nicht mehr gefehlt. Na, da wäre ich, ohne die Krankheit wäre ich da hingekommen. So. Und auf der anderen Seite, die Firma Kirch war pleite.
Sprich Sat.1?
Ja, genau. Mhm. Das war ja, Leo Kirch hat sich im Grunde genommen finanziell stranguliert durch das sogenannte Bezahlfernsehen. Da hat er etliche Milliarden investiert, weil er dran geglaubt hatte mit seinen Beratern. Aber die Fernsehlandschaft in Deutschland ist ganz anders wie die in England und in Amerika erst recht. Das kann man nicht 1:1 übertragen.
Damals, mittlerweile sieht es ja anders aus. Für ja, Netflix und Amazon und Ähnliches zahlt man ja mittlerweile.
Ja, aber das sind auch noch keine großen Erfolgsmodelle. Das Bezahlfernsehen ist nicht so einfach. Ne? Da richtig Gewinn zu machen, das wird schwierig immer noch sein. Also, und Kirch war jedenfalls pleite. So, das war dann so. Und ich war zum gleichen Zeitpunkt, wurde ich 65. So. Und da hatten wir eine große Betriebsversammlung in München. Da hat der Programmdirektor Michael Lion auf einer Bühne gesessen, ungefähr 250, 280 Kollegen unten. Und er hatte den Auftrag, jetzt den Kollegen zu erklären, weil es das nicht mehr nur ein Gerücht war, sondern Tatsache. Und dann guckt er so über die Köpfe und sieht mich hinten an der Wand und sagt, ja, du hast ja gut. Ich denke, ist der bekloppt? Was meint der denn, du hast gut? Ja, ja, sagt er, du gehst doch in Pension in August. Ich hab's nicht glauben wollen. Ich gehe in Pension, weil ich 65 werde? Das, was ich über 30 Jahre lang mit zunehmender Inbrunst gemacht habe, das heißt, alles das, was auf einem grünen Rechteck passiert ist, während eines Fußballspieles, mit meinen persönlichen Waffen, Stimme und Sprache, so interessant über ein Medium zu vermitteln, dass offensichtlich viele Menschen Spaß damit hatten. Das sollte zu Ende sein, nur weil ich 65 wurde. Ich konnte es nicht glauben, bin nach Hause geflogen, gedanklich. Und am Abend sah ich in der obersten Schublade meinen Vertrag. Es war so, es war Schluss. So, und das ist dann leider ein furchtbarer Zeitpunkt gewesen. Das heißt, einerseits, ich hatte eine Menge Geld auf meinem Konto, ein Dispo-Konto bei der Commerzbank von 25.000 Euro, das hat auch nicht jeder. Die waren aber irgendwann natürlich aufgebraust durch meine Krankheit und ich hatte viel Zeit. Diese beiden Komponenten, viel Geld und viel Zeit, das war für mich der Beginn dieses Verhängnisses, was mich am Ende reingeholt hat. Und der Rest war dann eine zufällige Begegnung mit so einem Laden, wo auf Pferde gewettet wurden. Und das ging dann sehr, sehr schnell. Das macht der Spielteufel so. Beim ersten Mal gewinnst du, hat mich einer aufgefordert. Ja, ich habe jetzt einen Sieger, willst du was mitmachen? Ja, dann habe ich hinten reingepackt in die Tasche und habe einen 20er gegriffen. Ja, mach mal für mich mit. Und irgendwann sagt er, jetzt muss aber mal gucken. Großer Bildschirm. Aus Paris, Vincennes. Ja, da kam er an. Ja. Ach, der geht ja noch wunderbar. Der braucht ja nicht mal die Peitsche. Und dann hat er leicht gewonnen. Und ich bekam für meine 20 Euro 42 wieder. Das war also ein Erfolgserlebnis. Ich bin also wie beglückt an dem Abend dann nach Hause gefahren und alles Weitere ist bekannt.
Hast du das dann online gemacht oder in so einem Spielcasino immer oder im, richtig in der Trabrennbahn oder so?
Immer online nur live. Online konnte ich gar nicht. Ich habe gar kein Internet. Ne? Mhm. Das ist mir leider nicht vergönnt. Nee, konnte ich nie machen. Ich musste immer live hin. Und direkt an der Theke wetten. Das ist ja das Problem. Ne? Und wenn ein Renntag zu Ende war, dann bekam ich von den Angestellten des Buchmachers immer schon das komplett ausgedruckte für den Tag danach. Das habe ich unglaublich, da habe ich schon drauf gewartet. Habe ich dann nach Hause genommen, ne? Und immer hinter den Sofakissen versteckt. Ne? Und dann kam da meine damalige Lebensgefährtin, die hatte einen anstrengenden Job. Die fuhr morgens um 6:30 weg und kam abends um 7. Und dann war sie schon so fertig, ja, wir können gerade noch zu Abend essen, aber dann muss ich rauf. Es war so ein schwerer Tag wieder. Dann habe ich gesagt, ja, geh du schon mal rauf. Ich gucke noch die Tagesthemen. Und wenn die weg war, habe ich die Zettel wieder rausgeholt. Und habe dann meine Sieger für den nächsten Tag, war eine schweißtreibende Arbeit, wieder herausgesucht. Das Problem war nur, die haben dann alle nicht gewonnen am nächsten Tag.
Ja. Und das heißt, es war dir schon bewusst, da ist irgendwas nicht ganz richtig, was
ja,
ich da mache.
Ja, also bewusst war es mir nicht. Ne? Das gehört ja zu dieser Krankheit. Du denkst ja immer, ne? Ich bin doch nicht krank. Wieso denn? Ich bin doch völlig normal. Ich habe einfach nur Pech gehabt bis heute. Aber morgen, ab morgen beginnt meine Glückssträhne. Und dann werde ich alles zurückholen, was ich bisher verloren habe. Das musst du dir mal vorstellen. Das habe ich tatsächlich mir eingebildet. Sowas Verrücktes.
Das hat aber nicht geklappt. Nein. Du hast Haus und Hof verloren?
Absolut, absolut, ja. Es war so, es ging nicht mehr weiter und ja, am Ende war es dann, nachdem ich da rauskam, bei Prometic war es, hat ein Anwalt, der mir noch gewogen war, mich an die Hand genommen und hat gesagt, du gehst jetzt in eine Therapie über die Straße. Da ist ein sehr erfolgreicher Therapeut. Da gehen wir jetzt hin und das haben wir gemacht. Und der hat mir gleich gesagt, Hans, was wir hier machen, sozusagen die professionelle Therapie, ist eine Sache. Sie müssen aber unbedingt sofort auch noch in eine Selbsthilfegruppe. Und das war entscheidend, dieser Hinweis. Der hat mir sehr geholfen, weil es ist ja so, in der Selbsthilfegruppe ist das Problem der Scham nicht mehr da. Du triffst da Menschen, die dasselbe Problem haben. Jeder erzählt seine Geschichte.
Ist nicht mehr so peinlich.
Und das macht dich stark. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Alles beide. Sodass ich heute davon überzeugt bin, diese Krankheit habe ich überwunden.
Ist man da stolz auf sich?
Ein bisschen, denke ich mal. Stolz ist vielleicht übertrieben, aber es ist doch ein gutes Stück weit innere Befriedigung. Denn das ist ja auch nicht so leicht, in dem Alter erstmal so eine Lebensbeichte abzulegen. Ja? Und dann auch öffentlich, da, als ich dort gesessen habe bei diesem großen Bruder. Ne? Und gleich die zweite Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Ne? Dann habe ich gespürt, was mache ich jetzt? Und ich konnte nicht lange überlegen, ich musste in der Sekunde entscheiden, erzähle ich dem jetzt auch so eine Geschichte, wie ich sie meinen Gläubigen erzählt habe, oder habe ich jetzt vielleicht die Courage und den Mumm und die Stärke, die Hose runterzulassen bis auf die Sprunggelenke. Gott sei Dank. Natürlich war mir klar in dem Moment, wir hatten zu der Zeit so ungefähr 1,5 Millionen Zuschauer jeden Abend. Jeden Abend, das war eine ganze Menge. Und ich wusste und ich konnte mir vorstellen, da sitzen jetzt zu Hause ein paar Leute an den Fernsehern und sagen, hast du das von dem gedacht, spielsüchtig war der? Der hat Leute angelogen und betrogen und so weiter. Die hatten recht. Bis heute haben die recht. Und das muss ich ertragen, auch bis heute. Es war ja schlimm genug, was ich gemacht habe. Und ich sage ganz bewusst, am Ende hatte ich wirklich das Gefühl, ich war nur noch eine fleischerne Hülle. Alles, was mich mal ausgemacht hat als Persönlichkeit, alle diese Werte, waren weg. Weg, 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 weg. Irgendwo habe ich mal gesagt, ich hätte den Papst angepumpt, wenn ich ihn irgendwo getroffen hätte. So schlimm war das.
Das klingt nach einer schrecklichen Zeit, aber du hast sie überwunden und auch darüber ein Buch geschrieben, heißt einmal Hölle und zurück. Und ich finde, da spricht der Titel ja schon für sich. Mein brutaler Abstieg in die Spielsucht, aber ja auch wieder der Ausstieg. Und da möchte ich gerne einen Tipp von dir wissen, was würdest du jemandem raten, der selbst spielsüchtig ist oder vielleicht Gefahr läuft, da reinzukommen oder jemanden kennt,
ja,
der oder die spielsüchtig ist?
Ich denke, da kann ich einen guten Rat geben. Also ich bin ja sozusagen, nachdem ich raus bin ich für mich sicher, obwohl es insgesamt schon eine beträchtliche Rückfallquote gibt bei Spielsüchtigen. Ne? Sie ist nicht so einfach, endgültig abzuschließen mit dem Thema. Ich fühle mich aber sicher, weil ich genau weiß, wenn ich es noch einmal wagen würde, so einen Spielsalon zu betreten, dann holen zwei Menschen ihr Handy raus, machen ein Foto von mir und schicken es an die Bild-Zeitung. So einen langen Strick, den ich dann brauche, um mich aufzuhängen, kann ich gar nicht finden. Deshalb, ich glaube, ich bin geheilt. Und ich versuche jetzt anderen Menschen auch den Weg aufzuzeigen, wie man es schaffen kann. Und dazu habe ich mich mit einem Anwalt zusammengeschlossen, der ursprünglich eine Kanzlei in München geführt hat und auch immer noch da beteiligt ist. Und der hat mich überzeugt. Irgendwann hat er von meiner Geschichte erfahren und hat dann den Kontakt mit mir und meinem Agenten gesucht. Und dann haben wir zusammengesessen. Und der hat im Grunde die Idee entwickelt. Er mit seiner Erfahrung, verlorene Wetteinsätze wieder zurückzuholen, im Zusammenspiel mit meiner persönlichen Geschichte, das könnte Sinn machen. So, und das hat dazu geführt, dass wir dieses Start-up gegründet haben, zockerhelden.de. So, und das ist heute mein erklärter Rat an alle Menschen, die ein Problem damit haben, die auch den Wunsch verspüren, rauszukommen aus dieser Falle. Am Ende gewinnen ja immer die Großen. Die Blutsauger nenne ich die. Nicht? Diese Typikos, diese B-Wins. Ich nenne sie Blutsauger. Die Spielsucht gehört zum Geschäftsmodell dieser Unternehmen. Denn von den 2 Euro oder 3 Euro, die die Oma und die der Opa am Wochenende auf Bayern München wettet, können diese Milliardenumsätze nicht zustande kommen, die heute erwirtschaften und die dann ausgezahlt werden, auch an den Fußballer, was mich besonders empört, sage ich hier an dieser Stelle ganz deutlich. Und das ist so schade, dass der Fußball sich diesen Blutsaugern verkauft hat. Die brauchen heute Oliver Kahn nicht mehr. Der war 8 Jahre Testimonial bei Tipico. Mit dem roten Telefon kam er ihm in der Pause. Ja, erst nochmal nachwenden, Bonus sichern. Diese primitive Anmache ist heute nicht mehr wirksam. Heute gelten Verträge. Ja, und damit hat der Fußball seine junge Generation sozusagen diesen Blutsaugern übergeben. Wir wissen heute, dass insbesondere die Sportwetten mit einem erheblichen Suchtaufkommen verbunden sind. Ja, so traurig ist das.
Also gibt es unter anderem Hilfe in deinem Startup, das du gegründet hast und
Mit dem Anwalt aus München. Ne?
Mit dem Anwalt. Ja.
Marc Ellerbrock heißt der übrigens. Und der hat eine große Erfahrung und es ist ja ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Du kannst tatsächlich Einsätze, also bei Casinos, Casino-Wetten, Online-Poker, kannst du zurück erstreiten vor Gerichten bis zum 1. Juli 2021. Von dem Tag an gibt es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, wer heute da tätig ist von diesen Wettanbietern, die müssen alle eine ordentliche Lizenz haben. Alle haben sie aber immer noch nicht. Da gibt es immer noch Außenseiter. Aber was vorher war, hatten sie alle keine Lizenz. Die hätten sie aber auch haben müssen. Und deshalb sind die Klagen so erfolgreich, meistens vor den Oberlandesgerichten. Das geht relativ einfach und schnell. Und es ist noch eine große Anzahl von Menschen, nur sie müssen eines haben, den Mut haben, sich zu öffnen. Ja? Und da ist dann sozusagen meine Spezialität jetzt in diesem Start-up, dass ich da einsetze und den Menschen versuche zu helfen. Da habe ich welche betreut, musst du dir mal vorstellen, verheiratet mit 2 kleinen Kindern. Und die Frau hat nicht mal eine Ahnung, in welche Falle ihr Mann verstrickt war. So, das ist nicht so einfach, sage ich dir. Und dann musst du aber gucken, wie man das wieder zusammenbringt. Ne? Ja, aber ich bin mit ganzer Seele dabei und das ist die Aufgabe, die ich damals leider nicht hatte, ne, als es für mich auf dem Fußballplatz nichts mehr zu holen gab. Leider, ja.
Um mir das zu erklagen können, brauche ich aber einen Anwalt. Wenn ich aber meine Kohle verzockt habe, wie komme ich dann da dran?
Ja, das ist ja der Punkt, nicht wahr? Deshalb habe ich ja dieses wunderbare Start-up gegründet mit dem Anwalt Marc Ellerbrock. Der ist sehr erfahren, sozusagen in der Rückholung solcher ehemaligen Wetteinsätze. Ne? So, der hat die nötige Erfahrung, der weiß, wie das ist und wo man da ansetzt, bei welchen Gerichten und so weiter. Und aber das Problem ist ja bei vielen Spielsüchtigen, die möglicherweise Ansprüche haben, denen fehlt der Mumm, ne? Sich einen Anwalt zu leisten. So, und dagegen kann man jetzt sozusagen das Risiko abwälzen, indem man die Dienste eines Prozessfinanzierers in Anspruch nimmt. Ne? Der geht in Vorlage und der sollte ein solcher Prozess mal verloren gehen, das ist aber ganz selten der Fall, dann übernimmt der Prozessfinanzierer diese Kosten. Das heißt, der Spielsüchtige ist völlig frei. Der kann nur profitieren. Allerdings von dem Geld, das dann gerichtlich erstritten wird, muss er einen kleinen Prozentsatz an den Prozessfinanzierer abführen. Denn ganz umsonst würde es ja wohl keiner machen.
Das ist dann doch ein gutes Spiel, ne?
So ist es, ja, ja.
Da, so kommen wir da wieder gut raus. Werner Hansch, apropos rauskommen, du hast erzählt, der Icke Hüftgold, der hat dich gekrönt. Und mit dem hast du ja sogar auch Musik gemacht.
Ja, ich habe, irgendwann ist mir das mal, ja, wenn ich während ich da auf einer flachen Matratze versucht habe, meinen Nachtschlaf zu finden, ist nicht immer gelungen, aber ich brauche in meinem Alter auch nicht mehr so viel Schlaf, dann ist mir diese alte Melodie plötzlich, weiß nicht woher, im Hinterkopf wieder aufgestiegen. Ich bin verliebt aus der Operette Clivia. Ja, Nico Dostal. Dass ich das jetzt noch weiß, ist ein kleines Wunder. Aber es ist so, kannst du nachprüfen. Und ja, da heißt es dann irgendwann, ne? Ich bin verliebt und so weiter. Und das habe ich am nächsten Tag dann vorgetragen und habe diese gute, wunderbare Frau Kelly.
Die Katie war, Kelly, da warst du ja in bester Gesellschaft.
Ja, genau. Die hat dann mit mir dieses Lied beim Abendessen vorgetragen und es hat, glaube ich, allen ziemlich gut gefallen. Und das habe ich dann hinterher nochmal mit dem Icke selbst sozusagen auf Tonträger. Ja, war nicht so ganz erfolgreich. Ja, ja.
Also kommt jetzt neben dem Sportreporter, neben dem TV-Star, Reality-TV-Star, dem Podcaster, dem Buchautoren, auch noch der Musiker Werner Hansch? Oder wie geht's mit dir weiter?
Also
ich habe da nämlich das Gefühl, als aufhören denkst du noch lange nicht.
Nein, das ist, ich habe ja meine Aufgabe jetzt, ne? Ich stehe auf der anderen Seite dieser furchtbaren Krankheit und ich versuche immer wieder anderen Menschen, die genau in der gleichen Spur sind, in der ich damals drin war. Es kann dir keiner beschreiben, wie du dich fühlst, wohin das den Menschen bringen kann. In keiner anderen Sucht, sage ich dir. Nicht mit Drogen, nicht mit Alkohol, kannst du so schnell wirtschaftlich abstürzen wie mit der Spielsucht. Es ist dramatisch. Und da versuche ich, Menschen zu helfen. Das ist heute meine Lebensaufgabe. Und wenn es mir vergönnt ist, in meinem Alter auf dieser Schiene noch ein bisschen so weiterzumachen, sage ich dir, habe ich am Ende, glaube ich, noch eine gute Schlussschleife in meinem Leben geschafft. Einfach war es nicht. Aber wenn ich das feststellen kann, ich habe das geschafft, dann werde ich glücklich sein am Ende.
Was für ein schönes Schlusswort. Werner Hansch, ganz, ganz herzlichen Dank für deine offenen Worte, für unfassbar viele spannende Geschichten und für diese legendäre und großartige Stimme. Aber weißt du, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Hier im Radio Essen Podcast über die Stadt Essen. Denn, das haben wir noch verschwiegen bisher, du hast ungefähr 15 Jahre hier in Essen gelebt.
Ja, das habe ich, ja, in Rüttenscheid, ja.
Darf ich mal kurz ein...
Ich hatte Bachnerstraße.
Also kann ja so schlecht nicht gewesen sein.
Hier. Nein, nein, es war ganz in Ordnung, wirklich. Und ich war auch noch nicht betroffen von dieser Krankheit zu der Zeit. Darf ich mal... Alles hätte noch sehr gut werden können, ja.
Dürfen wir ein kurzes Loblied auf diese Stadt hören?
Ja, also Essen ist schon eine fantastische Stadt, woran ich mich auch immer noch sehr gerne erinnere. Ich habe hier auch im Rathaus etliche Jahre, quasi mindestens 10, wenn nicht 15, immer die Sportler-Ehrung des Jahres moderiert. Ja? Ja, da war noch der erste Bürgermeister, glaube ich, der hieß Reiniger. Ja, bei dem habe ich damals angefangen und bei Herrn Kufen war ich sogar auch noch ein oder zweimal. So lange habe ich das gemacht und das war immer eine große Freude für mich, in diesem Ratssaal dann die erfolgreichen Sportler eines Jahres auszuzeichnen. Habe ich noch sehr schöne Erinnerungen dran.
Mit diesen Erinnerungen und mit dieser Freude entlasse ich dich und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Fabian Schulenkopf. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuhören und empfehle euch natürlich noch die anderen Folgen von diesem Podcast Essen im Ohr, von Sportlerinnen und Sportlern über Musikern, PolitikerInnen und so weiter. Abonniert diesen Podcast, den gibt's alle 2 Wochen dienstags neu, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Dazwischen empfehle ich euch den Tag in 5 Minuten, unseren täglichen Radio-Nachrichten-Podcast und den Redebedarf 2.0, den gibt's jeden Freitag. Darin blicken wir zurück auf die Woche und darauf, wie wir sie hier in der Redaktion erfahren haben und erlebt haben. Das sind viele spannende Geschichten, fast so spannend wie die, die wir heute von Werner Hansch gehört haben. Und Werner Hansch, ich bedanke mich nochmal bei dir für deine vielen Geschichten und offenen Worte und
das gebe ich gerne zurück für deine wirklich tollen Fragen. Du warst gut informiert, mein Lieber.
Dankeschön, das freut mich. Und die letzten Worte, die überlasse ich dir.
Ja, ich kann ja nur sagen, was sagt der Zamperoni immer, wenn er die Tagesthemen beendet? Bleibt zuversichtlich. Und ich sage hier, bleibt spielfrei.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.